HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Heute mit Dorothee Meyer-Karweg, Christoph Schröder und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Bevor ich es vergesse, es gibt die Hörbuchzeit auch als Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek und auf hr2.de. Und bevor ich es vergesse, so heißt auch das Hörbuch von Anne Poli, das wir Ihnen heute vorstellen möchten. Dann geht es um, wie gewohnt, gruselige Erzählungen von Stephen King mit dem Titel »Ihr wollt es dunkler«. Wir besprechen ein Hörbuch aus der Reihe »Große Werke, große Stimmen« des Verlags DAV, der Audioverlag, und es geht da um Doris Lessings »Afrikanische Tragödie«. Und das Kinderhörbuch ist heute für ältere Kinder ab 10 Jahren, und es geht um Weltgeschichten und Weltgeschichte, speziell um den Untergang der Azteken. Aber zunächst zu Anne Poli. Sie wurde 1974 geboren. Ihr Debüt, bevor ich es vergesse, war für alle wichtigen literarischen Preise in Frankreich nominiert und wurde mit dem französischen Publikumspreis als bestes Buch des Jahres ausgezeichnet. Dorothee Meyer-Karweg, das beste Buch des Jahres, das erschien nun auf Deutsch beim Luchterhand Verlag, der wiederum zur großen Verlagsgruppe Penguin Random House gehört. Und als Hörbuch ist es aber nicht bei einem derer Hörbuchverlage erschienen, sondern im kleinen Verlag Bon Voice. Könnte das am Thema liegen?
Ja, das Thema mutet zumindest erstmal nicht so nach besonders leicht verdaulicher Kost an. Die Ich-Erzählerin Anne erzählt hier vom Tod ihres Vaters. Es ist eine Auseinandersetzung mit ihm, einem nicht ganz einfachen Menschen, um es vorsichtig auszudrücken.
Was heißt das genau?
Ja, er hatte sich aus einfachen Verhältnissen hochgearbeitet, war leidenschaftlicher Anhänger fernöstlicher Philosophie, immer auch ein bisschen Außenseiter. Er war aber auch, ohne dass wir genau erfahren, wodurch, zum Alkoholiker geworden, der in der Familie dann gewalttätig wurde. Und das Zuhause wurde durch ihn in einen ständigen Bürgerkrieg gezwungen, so schreibt es die Ich-Erzählerin an. Darunter litten die Mutter, aber auch Tochter und Sohn. Die Mutter starb dann zuerst, dann bekam der Vater Krebs und stirbt jetzt eben auch. Und nach dessen Tod müssen sich Tochter und Sohn um die Beerdigung kümmern, die Wohnung leer räumen und so weiter, was da alles so zu tun ist. Und die Ich-Erzählerin Ann nutzt diese Zeit, um über den Vater nachzudenken.
Das klingt jetzt wirklich nicht nach leichter Lese- oder Hörkost.
Ja, aber es ist dann doch anders als erwartet, denn es ist zwar ein zum Teil trauriger, dann aber auch wieder sehr witziger Text, der hier von Wiebke Puls gelesen wird, und die macht es auch noch richtig gut. Wir hören mal in eine Szene, die die Stimmung so gut rüberbringt. Der Tote ist aufgebahrt, Angehörige haben sich von ihm verabschiedet und dann soll der Sarg ihr zugeschraubt werden. Offensichtlich wird das in Frankreich von einem Polizisten vorgenommen.
Dann hat sich der Typ wieder aufgerichtet mit einem brandneuen Akkuschrauber in der Hand. Er ist feierlich vorgetreten, hat dann das Ding wie eine Knarre gezückt. Die Zombies haben den Deckel gebracht und auf die Kiste gelegt. Während Zombie Nummer 1 ihn zurechtrückte, hat Zombie Nummer 2 angefangen, kräftig lispelnd das Einsagungsprotokoll zu verlesen. Beim zweiten Absatz ist der Bulle hergekommen und hat angefangen zu schrauben. Selbige Handlung wurde mit allem den Toten geschuldeten Respekt und unter Einhaltung sämtlicher hierbei erforderlicher Maßnahmen in Poissy am 4. November 2012 von dem hier anwesenden Beamten Guy Collineau vorgenommen. Der Beamte Collineau mit der Heimwerkerseele hat obendrein ein Wachssiegel angebracht, um sicherzugehen, dass niemand mehr die Kiste öffnen würde. Und Jean-François hat rechts unten seinen Kringel gemacht. Alle haben sich mit einer gewissen Erleichterung die Hände geschüttelt und Zombie Nummer 1 schloss, während er sich die Tolle glattstrich, die Vorstellung mit den Worten: »Wir treffen uns in einer halben Stunde vor der Kirche.« Das war geschafft. Ganz mit der Fortsetzung der Ereignisse beschäftigt, habe ich nicht mal daran gedacht, traurig zu sein.
Ja, ich finde das schon sehr schön gelesen und auch geschrieben. Die Zombies, das sind übrigens die Sargträger. Aber diese Anne ist dann eben doch sehr traurig und die Trauer ist wirklich größer als gedacht.
Trotz der eher schwierigen Kindheit mit dem wütenden und trunkenen Vater, so wie Sie es vorhin beschrieben haben.
Ja, bei dem Gedanken an den Vater kommen auch liebevolle Gefühle bei ihr hoch. Keine Person hat ja auch nur eine Seite. Jedenfalls Anne trauert und kann nicht ertragen, dass die Welt um sie herum so auf gute Laune setzt. Und dazu hören wir eine weitere Passage, wo mir Wiebke Puls ebenfalls sehr gut gefallen hat.
Besonders schwer ertrug ich das überall plakatierte Glücksgebot. Im Supermarkt, im Café, in der Apotheke, auf der Straße hatte ich Lust, ihnen ihre Schlemmerpause, ihre Pizza Deliciosa, ihre Entspannungsmomente aus Pappe, ihre Gourmet-Auswahl, ihre Augenblicke der Zärtlichkeit, ihre cleveren Verpackungen, ihre Wundercremes, ihr Komfort-Klopapier, ihren Genießer-Kaffee, ihr Leck-mich-Eis, ihre Joghurts mit der Ecke und ihre Meeresfrische um die Ohren zu hauen. Nein, das Leben war weder eine Schlemmerpause noch eine Strandpartie. Und es machte mich wahnsinnig, dass alle so taten, als wäre nichts. Der Tod lauerte überall. Die Welt ging den Bach runter. Und doch sollte man sich zwischen Surimi-Genuss und Lachsleckerei entscheiden. Eklige Salate exquisit, uninteressante Dinge spannend finden, im Superlativ leben und der allgemeinen Lüge beipflichten. »Halt die Klappe, Blödmann, du hast keinen blassen Schimmer«, hatte ich sogar zu so einem Lackaffen mit Bürstenschnitt, spitzen Schuhen und Titanbrillengestell Typ Rennradtour am Sonntag gesagt, der sich beim Japaner aufregte, weil ich mich nicht entscheiden konnte.
Ich finde, Wiebke Puls macht es hier richtig gut. Sie ist eine sehr vielschichtige Interpretin. Übrigens seit fast 10 Jahren bei den Münchner Kammerspielen engagiert. Hier ist sie eine richtig gute Wahl. So Trauer, Wut, Witz, alles klingt bei ihr sehr lebendig und sehr echt.
Ja, hat mir auch super gut gefallen, diese Mischung aus Tragik und Komik, die sie da reinbringt. Kommen wir nochmal zum Roman. Ein Roman braucht Entwicklung, das ist klar. Wie geht es denn jetzt weiter mit Anne und ihren Gefühlen?
Ja, sie ist hin und her gerissen. Der Vater war, klare Sache, auch ein echter Scheißkerl. Von seiner anderen Seite erfährt sie dann aber durch einen Brief von einer Juliette, einer Jugendfreundin des Vaters. Und die schreibt sehr liebevoll von dem einschüchternen, heimatverbundenen Jungen, der der Vater auch mal war. Und von der Zuneigung, die beide über viele Jahrzehnte aneinander band. Und davon, wie stolz auch der Vater auf seine beiden Kinder war, was Anne und auch der Bruder nie gedacht hatten. Und da weiß Anne, dass sie mit ihren positiven Gefühlen dem Vater gegenüber auch recht hatte. Sie fühlt sich durch Juliette so richtig gut verstanden, die dann eben auch schreibt, man sei nie zu alt, um sich verwaist zu fühlen.
Das ist wohl wahr.
Ja.
Das klingt nach einem sehr warmherzigen Roman. Wie hat er Ihnen insgesamt gefallen?
Ja, es ist ein Roman über den Tod, der dann doch voller Leben ist und der die ganze Bandbreite an Emotionen beschreibt, von Wut und Aggression hin bis zu großer Liebe. Und der einen fast weinen, aber eben oft auch lachen lässt. Und der hier in dieser Lesung eben auch eine ganz wunderbar passende Interpretin gefunden hat.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Wir sprachen über »Bevor ich es vergesse« von Anne Poli, aus dem Französischen von Amélie Thoma, gelesen von Wiebke Puls. 4 Stunden, 23 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 22 €. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Bonn Voice Verlag. Stephen King ist der Großmeister des Horror- und Gruselromans. Ein Autor mit einer riesigen Fangemeinde. Und inzwischen haben auch die Feuilletons die literarische Qualität von Kings Werk erkannt. Kings Produktivität ist auch im Alter von 76 Jahren ungebrochen. Rund 100 Bücher hat er seit 1974 veröffentlicht, die sich weltweit mehr als 400 Millionen Mal verkauft haben. Nun gibt es ein neues, gewohnt dickes Buch von ihm, einen Band mit Erzählungen. Ihr wollt es dunkler, so heißt das Werk, und David Nathan hat es als Hörbuch eingelesen. Mein Kollege Christoph Schröder hat sich das Hörbuch angehört. Herr Schröder, Stephen Kings Bücher waren ja schon immer dunkel, jetzt der Titel »Ihr wollt es dunkler«. Ist dieser neue Erzählungsband nun also besonders finster und gruselig?
Ja, also der Titel ist eine Anspielung auf das letzte Album von Leonard Cohen. Und dieses Album hieß »You Want It Darker«. Stephen King bezieht sich auch explizit darauf. Und in diesem Titelsong gibt es die Textzeile »I'm ready, my lord«, also »Mein Herr, ich bin bereit, bereit zu sterben«. Und ja, die Figuren in diesem Band, in diesen Erzählungen sind mit Stephen King gealtert. Sie haben meist etwas Schreckliches hinter sich gebracht. Sie nehmen Abschied von einem lieben Menschen, von einer Lebensphase. Sie sind traumatisiert von Schicksalsschlägen. Ja, das sind dunkle Geschichten, aber es sind, das kann ich auch gleich sagen, große Geschichten.
Ihr wollt es dunkler. Dieses Hörbuch beinhaltet 12 Erzählungen. Gibt es da so etwas wie ein Thema, das sich durch die Geschichten zieht?
Es sind sehr unterschiedliche Erzählungen natürlich. Zum Teil haben sie sogar so einen ganz klassischen Krimi-Plot, also eine Autofahrt durch eine einsame Landschaft, auf der man plötzlich mit einem Mörder konfrontiert wird. Aber das Mystische, das Übersinnliche bricht dann immer wieder ein. Es gibt einen harmlosen Jagdausflug, das ist die Auftaktgeschichte von zwei Freunden, die plötzlich dann in einer Begegnung mit Außerirdischen endet. Also diese Geschichten sind ungeheuer variantenreich und fantasievoll. King ist wirklich voll auf der Höhe seines Könnens, aber das große Thema, das ist sehr oft so bei ihm, ist das Verwischen der realen Welt mit einer Traumwelt. Diese fließenden Übergänge gibt es in mehreren Geschichten. Die längste Erzählung des Hörbuchs mit rund 6 Stunden Länge beginnt sogar mit einem Traum und sie heißt auch so, Danny Coughlins böser Traum, und da können wir mal reinhören.
Dannys Beine tragen ihn vorwärts. Er sieht, dass der Hund eine Hand und teilweise auch den dazugehörigen Unterarm aus dem Boden gescharrt hat. 2 Finger sind bis auf die Knochen abgenagt. Auch der fleischige Teil der Handfläche ist verschwunden und befindet sich jetzt im Hundebauch. Ums Handgelenk, ungenießbar und daher nutzlos für einen hungrigen Hund, liegt ein Bettelarmband. Danny holt Luft, öffnet den Mund und schreit sich wach, bis er kerzengerade im Bett sitzt, was ihm noch nie passiert ist. Gott sei Dank lebt er allein, weshalb ihn niemand hören kann. Zuerst weiß er nicht einmal, wo er sich befindet. Die verlassene Tankstelle kommt ihm wie die Wirklichkeit vor, das durch die Vorhänge dringende Morgenlicht dagegen wie ein Traum.
Wir haben ja also erstmal einen Albtraum und den Albtraum als Beginn eines realen Albtraums. Und das in mehreren der Erzählungen. Stephen King ist ja meistens als Verfasser von sehr umfangreichen Romanen bekannt. Denken wir zum Beispiel an S. Dieser Roman hat mehr als 1000 Seiten. Nimmt er das Genre der Erzählung jetzt genauso ernst?
Ja, unbedingt. Er liebt dieses Genre. Und er hat selbst auch mal gesagt, dass er einige seiner Erzählungen für seine eigentlich bedeutenden Werke hält. Wenn wir denken an Erzählungen wie Die Verurteilten, Stand By Me, The Green Mile, die sind alle auch sehr, sehr erfolgreich verfilmt worden. Und er hat mal über seine Arbeitsweise gesprochen, wie er solche Erzählungen aufbaut. Er denkt sich Situationen aus und da setzt er seine Figuren rein. Und dann schaut er ihnen zu, wie sie damit umgehen. Er arbeitet also nicht mit einem streng konstruierten Plot, sondern er lässt sich auch so ein bisschen treiben. Und so ist das auch in der Erzählung, aus der wir eben einen Auszug gehört haben. Da wird ein integrer, unauffälliger Mensch, das Hausmeister in einer Schule, in einen Strudel von bedrohlichen Ereignissen hineingezogen. Und so ist es auch in einer der besten Geschichten des Bandes. Klapperschlangen heißt die, und die knüpft wirklich nahtlos an Kings beste Texte an. Da geht es um einen alternden Mann, Vic Trenton heißt er, Werbefachmann im Ruhestand. Seine Frau ist gestorben. Er sucht im Ferienhaus eines Kollegen in Florida Ruhe und trifft dort auf eine alte Frau, eine Nachbarin, die ständig einen Kinderwagen vor sich herschiebt, in der die Kleidung ihrer beiden schon vor Jahrzehnten gestorbenen Kinder drapiert ist. Wir können da mal reinhören.
»Wollen Sie nicht den Zwillingen Hallo sagen, Vic?« Sie deutete auf den Buggy. In einem der Sitze lag eine blaue Shorts, in dem anderen eine grüne. Und über die Rückenlehnen war jeweils ein launiges Motto-Shirt gebreitet. Auf einem stand Racker, auf dem anderen Rabauke. »Der links ist Jacob«, sagte sie mit Blick auf die blauen Shorts. »Der andere ist Joseph.« Sie fasste an das T-Shirt mit der Aufschrift Rabauke. Es war nur eine kurze Geste, aber zärtlich und voller Liebe. Gleichzeitig blieb ein Teil ihrer Aufmerksamkeit nach außen gerichtet, wohl um zu überprüfen, wie ich reagierte.
Wenn man sich die Plots von Stephen Kings Büchern vor Augen führt, dann klingt das manchmal sehr abstrus. Und ich frage mich jetzt, wie schafft er es trotzdem, dass diese Einfälle in seinen Geschichten so vollkommen plausibel und natürlich daherkommen?
Ja, ich glaube, das liegt daran, dass die so fest verankert sind in einem so realistischen Setting. King ist ja auch ein ganz hervorragender Schilderer des amerikanischen Alltags, auch ein Chronist seines Landes durchaus. Und dieser Fokus auf die reale Dingwelt, auf Autos, auf Kinderwagen, auf Häuser, die ist so klar, dass man gar nicht merkt, dass so ganz allmählich das Unheimliche einsickert. Und wenn es dann passiert, dann könnte man denken, so könnte es auch gewesen sein. Und wenn das dann so kippt, dann glaubt man das auch. Also er hat einfach eine große Suggestionskraft und er packt uns so an unseren Empfindlichkeitsstellen, würde ich mal sagen. Man darf sich bei ihm niemals sicher fühlen, selbst dort nicht, wo man eigentlich glaubt, sicher zu sein.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, das sind 12 Geschichten in diesem Hörbuch. Ihr wollt es dunkler. Eine haben Sie schon so ein bisschen hervorgehoben, aber kann man sagen, sind die Geschichten so etwa gleich stark?
Nein, nicht alle. Das ist, glaube ich, bei Erzählungsbänden immer so. Aber es gibt keine einzige Schwache. Es gibt eine, die ist etwas sentimental, vielleicht die andere ist etwas durchschaubarer. Aber dann ganz am Ende, die letzte Erzählung, die packt dann doch noch einmal voll zu. Die heißt Der Antwortmann. Eine Geschichte über einen jungen Anwalt, Phil Parker, die in den 1930er Jahren anfängt. Und dieser Phil Parker begegnet einem Menschen, der an der Landstraße so einen Stand aufgeschlagen hat, so eine Bude. Und der behauptet, alle Antworten auf die großen Fragen des Lebens zu kennen. Und die Hauptfigur fragt sich natürlich, was will ich überhaupt wissen? Ja, die philosophische Ebene der Geschichte ist, selbst wenn man die Dinge noch so genau plant, weil man glaubt, Dinge zu wissen, schlägt das Schicksal dann an völlig anderer Stelle zu. Und wir können ja mal in den Dialog zwischen Phil und diesem Antwortmann reinhören bei ihrer ersten Begegnung.
Weil er seine verbliebenen 50 oder 40 Sekunden nicht verschwenden wollte, stellte er die einzige Frage, die ihm auf die Schnelle in den Sinn kam. »Mein Vater meint, es würde Krieg geben. Ich meine, es gibt keinen. Wer von uns hat recht?« »Er.« »Wird Amerika daran beteiligt sein?« »Ja.« »Wie lange noch, bevor es uns hineinzieht?« 4 Jahre und 2 Monate.« Er hatte jetzt noch 20 Sekunden übrig, vielleicht ein klein wenig mehr. »Werde ich eingezogen?« »Ja.« »Werde ich verletzt?« »Nein.« Aber das war nicht die richtige Frage. Sie hinterließ ein Schlupfloch. Werde ich im Krieg umkommen? Die große Stoppuhr kam bei der Null an und klingelte laut. Der Antwortmann stellte das Rasseln ab.
Ja, da haben wir nochmal einen Cliffhanger am Ende. Christoph Schröder, Sie klingen begeistert von dem Werk. Man hört so raus, dass Ihnen das sehr gefallen hat. Sprechen wir vielleicht nochmal kurz über David Nathan als Sprecher in diesem Hörbuch. Wie hat er Ihnen da gefallen?
Ja, ich bin wirklich begeistert und David Nathan ist in diesem Kosmos von Stephen King wirklich zu Hause. Ich weiß gar nicht, wie viele Bücher er schon eingesprochen hat, weit mehr als 20. Er ist ein fantastischer Sprecher und ich lese seine Bücher, die von Stephen King, mittlerweile wirklich mit David Nathans Stimme im Kopf. Er kann die einzelnen Charaktere sehr gut herausmodulieren, er kann Dialoge wunderbar lesen, er kann Stimmungen erzeugen und er extrapoliert die große Qualität dieser Erzählungen. Kurz, das sind wirklich 22 Stunden echter Hörgenuss.
Vielen Dank, Christoph Schröder. Wir sprachen über »Ihr wollt es dunkler« von Stephen King, aus dem Amerikanischen von Bernhard Kleinschmidt und anderen, gelesen von David Nathan. Es sind 3 MP3-CDs, 22,5 Stunden Hörzeit zum Preis von 20 Euro und erschienen bei Random House Audio. Sie hören die Hörbuchzeit und wir kommen zu einem Hörbuch der Reihe »Große Werke, große Stimmen«. In dieser Reihe hebt der Verlag DRV, der Audioverlag, immer wieder Literaturschätze, die in den Archiven des öffentlich-rechtlichen Rundfunks schlummern. Und diesmal ist es ein Werk von Doris Lessing, die afrikanische Tragödie, 2008 produziert vom NDR. Doris Lessing wurde 1919 geboren. Sie ist aufgewachsen in Rhodesien, der heutigen Republik Simbabwe. Und sie ist eine der bedeutendsten britischen Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts. 2007 erhielt sie den Literaturnobelpreis. Sie starb 2013 in London. Der Roman »Afrikanische Tragödie« stammt aus dem Jahr 1950. Es ist Doris Lessings Debütroman. Doris Lessing hat ja in ihren späteren Werken immer wieder über Ungleichheit und Apartheid geschrieben, Dorothee Meyer-Karwick. Ist das hier auch so?
Ja, das ist auch hier ein Thema. Dabei verbindet sie es mit der persönlichen Geschichte einer Frau, die an den Lebensbedingungen, aber auch vor allen Dingen an sich selbst scheitert. Und der Roman fällt dabei sozusagen mit der Tür ins Haus. Und da hören wir deswegen gerade mal den Anfang. Gelesen wird der Roman von Eva Mattes.
Rätselhafter Mordfall. Von unserem Sonderkorrespondenten. Gestern Morgen wurde Mary Turner, Ehefrau des Farmers Richard Turner aus Ngezi, auf der vorderen Veranda ihres Wohnhauses ermordet aufgefunden. Der Hausboy wurde verhaftet und hat das Verbrechen gestanden. Über sein Motiv ist nichts bekannt. Man geht davon aus, dass er auf der Suche nach Wertsachen war.
Wir erfahren ja also schon gleich zu Beginn das Ende der Tragödie.
Ja, einerseits. Aber es ist dann eben kein einfacher Raubmord. Wie es zum Mord kommt, das erzählt Doris Lessing anhand der Lebensgeschichte von Mary Turner.
Was ist das für eine Frau, diese Mary Turner?
Also sie gehört im damaligen Rhodesien mit ihrer Familie zu den armen Weißen, so wird sie genannt. Der Vater war ein Trunkenbold, die Mutter von der Ehe verbittert und versucht dann, die Familie mit so einem kleinen Laden über Wasser zu halten. Mary kommt dann aber später ins Internat und wird dann Sekretärin in einer kleinen Stadt.
Also das klingt nach einem sozialen Aufstieg für diese Mary.
Ja, es ist die schönste Zeit ihres Lebens, aber die Erinnerung an den Vater führt dann auch dazu, dass sie sich lange gar nicht erst auf Männer einlässt und sie schafft es auch nicht, enge Freundinnen zu finden. Und sie ist dann geschockt, als sie irgendwann, da ist sie schon so circa 30 Jahre alt, aus Versehen mithört, dass ihre Bekannten sie als alte Jungfer verspotten. Ja, und bald danach lernt sie Dick Turner kennen, so einen armen Farmer, und die beiden heiraten dann, aber eben nicht aus Liebe, sondern weil beide der andere könne sie aus der eigenen Lebensmisere retten. Und so leben sie dann zusammen auf Dicks einsamer Farm irgendwo im Busch.
Wie ergeht es Mary jetzt auf dieser Farm?
Ja, sie bemerkt bald, dass sie gesellschaftlich und auch finanziell wieder da angekommen ist, wo sie herkam. Dass ihr Mann Dick vieles anfängt, aber immer wieder scheitert. Egal, ob es sich um die Schweine oder um die Bienenzucht handelt oder auch den Tabakanbau, alles geht daneben. Und sie versucht dann zu Anfang noch, das armselige Farmhaus herzurichten, aber bald erlahmen dann all ihre Anstrengungen. Und zudem haben die beiden nie wirklich gelernt, miteinander zu reden. Und so leben sie dann bald nur noch nebeneinander her und Mary wird verbittert wie ihre Mutter.
Wir wissen ja schon, dass diese Mary Turner von einem Schwarzen umgebracht wird. Wie bahnt sich denn dieses Verbrechen an?
Ja, Mary hatte eigentlich nie viel mit Schwarzen zu tun, so erstaunlich das erscheint, aber sie hatte immer in so einer Blase von Weißen gelebt. Und auf der Farm arbeiten jetzt viele Schwarze und sie hat auch einen schwarzen Hausangestellten. Mary behandelt ihn sehr von oben herab, sodass bald der erste kündigt und danach noch viele andere. Und irgendwann erkrankt Dick an Malaria und Mary muss dann zum ersten Mal selbst aufs Feld und die Arbeiter beaufsichtigen. Als einer dann eine kurze Pause machen will, um etwas zu trinken, verweigert sie ihm das.
Seine träge Unverschämtheit machte sie sprachlos vor Zorn. Sie wollte losschimpfen, brachte aber kein Wort heraus. Und dann sah sie in seinen Augen diesen trotzigen Missmut und, was der Sache die Krone aufsetzte, belustigte Verachtung. Unwillkürlich hob sie die Peitsche und zog sie ihm mit einem heftigen Hieb quer über das Gesicht. Sie wusste nicht, was sie tat. Dann stand sie reglos da und zitterte. Und als sie sah, dass er die Hand benommen an sein Gesicht hob, blickte sie auf die Peitsche hinunter, die sie wie betäubt in der Hand hielt, als hätte die Peitsche aus eigenem Antrieb und ohne ihr Zutun ausgeholt. Sie sah, dass sich über die dunkle Gesichtshaut ein dicker Striemen wölbte, aus dem sich ein leuchtend roter Tropfen Blut löste, der ihm über das Kinn lief und schließlich auf seine Brust fiel. Der Mann war ein Hühne, größer als die meisten anderen, eindrucksvoll gebaut und trug nichts als einen alten Sack, den er sich um die Taille gebunden hatte. Sie stand ängstlich da und er schien sie bedrohlich zu überragen. Ein weiterer roter Tropfen fiel auf seine breite Brust und rann zur Taille hinunter. Als er eine plötzliche Bewegung machte, wich sie voller Angst zurück. Sie rechnete mit einem Angriff, aber er wischte sich nur mit seiner großen, leicht zitternden Hand das Blut aus dem Gesicht. Sie wusste, dass alle Eingeborenen reglos hinter ihr standen und beobachteten, was sich da abspielte. Ihre Stimme klang vor Atemlosigkeit ganz rau, als sie sagte: »Zurück an die Arbeit jetzt.«
Tja, ihrem Mann erzählt sie nichts von dieser Begebenheit und so ahnt der nicht, welche Konflikte er sich ins Haus holt, als er ausgerechnet diesen Moses, so heißt er, später als Hausboy anstellt, da sonst keiner mehr die Arbeit machen möchte. Mary steigert sich dann mehr und mehr in ihre Angst vor diesem Moses hinein, fühlt sich aber gleichzeitig auch von ihm angezogen. Ja, und das führt dann letztendlich zur Katastrophe.
Und das ist ja auch sehr dramatisch, was Doris Lessing hier beschreibt. Und trotzdem liest Eva Mattes den Text eher ruhig und sachlich.
Ja, Eva Mattes hat ja grundsätzlich eine wunderbar warme, irgendwie auch erdige Stimme. Ich mag sie sehr, sehr gerne. Aber sie liest hier wie eine Chronistin, die uns auch kein Urteil vorgibt, trotz des tragischen Grundtons. Das macht sie wirklich ganz hervorragend. Die einzelnen Charaktere hebt sie aber schon hervor. Also beispielsweise klingt Mary bei Eva Mattes wie so ein ungezogenes, närrisches Kind, eine Frau, die sehr ich-bezogen ist und besonders fatal einfach nie gelernt hat, Einheimische als Menschen wahrzunehmen.
Und das trifft ja damals auf viele Weise zu.
Ja, auch ihr Mann redet von Wilden und benutzt andere sehr unangemessene Ausdrücke. Es spricht aus den meisten Weißen ein tiefer Rassismus, aber Dick Turner behandelt die Einheimischen immerhin so gut, dass sie bereit sind, für ihn zu arbeiten.
Der Roman ist ja gekürzt. Wie stark sind da die Einschnitte?
Also grundsätzlich sag ich ja, Kürzungen müssen nicht immer schlecht sein. Bei Roman einer Literaturnobelpreisträgerin wäre ich aber doch ein bisschen vorsichtiger gewesen, zumal das Buch jetzt gar nicht so umfangreich ist. Also meine Ausgabe hat 247 Seiten. Das wären geschätzt gut 8 Stunden Lesedauer. Hier haben wir aber nur knapp 5 Stunden vor uns. Das heißt, da fehlt schon eine ganze Menge. Zum Beispiel erfahren wir im Buch viel mehr über das Land und über die einzelnen Charaktere. Das macht den Roman natürlich deutlich vielschichtiger. Hier haben wir sozusagen so eine Art Reader's Digest-Fassung, die aber immerhin mit der Stimme von Eva Mattes punktet und eben auch wieder Lust macht, Romane von Doris Lessing hervorzuholen.
Aus der Reihe Große Werke, große Stimmen sprachen wir über Afrikanische Tragödie von Doris Lessing, übersetzt von Barbara Christ und gelesen von Eva Mattes. Es ist eine MP3-CD, 4 Stunden 47 Minuten, Laufzeit genau, zum Preis von 15 Euro. Eine Produktion des NDR aus dem Jahr 2008 und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag DAV, der Audioverlag. Wir kommen zu unserem Kinderhörbuch. Diesmal ist es für Kinder ab 10 Jahren. Der Historiker, Autor, Kolumnist und Fernsehsprecher Dominic Sandbrook hat eine ganze Reihe für Kinder geschrieben unter dem Übertitel Weltgeschichte, Weltgeschichten. Darin geht es um die beiden Weltkriege, um die Wikinger, Kleopatra, Alexander den Großen oder auch Heinrich den Achten. Und jetzt erschien die 7. Folge mit dem Titel Der Untergang der Azteken, die Spanier erobern Amerika. Dorothee Meyer-Karwig, damit befinden wir uns im heutigen Mexiko und im 16. Jahrhundert.
Ja, genau, dem frühen 16. Jahrhundert, denn die Azteken wurden zwischen 1519 und 1521 von Spaniern unter Hernán Cortés unterworfen. Aber Sandbrook erzählt nicht nur von dieser dramatischen Veränderung und Unterwerfung, sondern auch generell von der Entwicklung des Aztekenreiches und anderer früherer Kulturen in diesem Gebiet.
Jetzt geht es also um geschichtliche Ereignisse und die für Kinder aufzubereiten, dass das auch noch spannend bleibt, das ist gar nicht so einfach. Wie versucht das Dominic Sandbrook?
Ja, das versucht er dadurch, dass er einen sehr reportagehaften bildlichen Stil hat und indem er persönliche Geschichten von den handelnden Personen erzählt. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt relativ am Anfang des Hörbuchs. Da erzählt Sandbrook von der Ankunft der Spanier unter Hernán Cortés, die mit großem Tross und Gepränge am Hof des aztekischen Herrschers ankommen. Ein Ereignis, das Sandbrook wie so eine aktuelle Reportage beschreibt. Und als Interpreten hören wir hier Peter Lonzek.
Es war der 8. November 1519 und das Schicksal der Welt lag in der Schwebe. Der Name des Herrschers war Montezuma. Seit 17 Jahren regierte er von Tenochtitlan aus das Reich der Azteken, das sich auf der einen Seite bis an die Ufer des Pazifiks erstreckte und auf der anderen bis zum Golf von Mexiko. Seinem Volk war er ein Mann von überwältigender Erhabenheit. Man nannte ihn nicht umsonst den großen Sprecher. Er sprach mit der Stimme der Götter. Er war der Mittelsmann, mit dessen Hilfe gewöhnliche Sterbliche versuchten, den Himmel zu besänftigen. Und der andere? Der Anführer der Fremden? Er war ein Niemand. Selbst da, wo er herkam, hatten die wenigsten je von ihm gehört. Sein Name war Hernán Cortés, und er kam von der anderen Seite des Meeres, aus einem staubigen kleinen Städtchen im äußersten Westen Spaniens, tausende von Kilometern entfernt.
Hier haben wir jetzt also Peter Lonzek gehört und der schlägt wirklich so einen dramatischen, also einen recht kraftvollen Ton an hier.
Ja, er unterstreicht die Dramatik des Augenblicks und den reportagehaften Stil. Kann auch sehr gut das Wichtige der Sätze herausarbeiten, finde ich, sehr gut betonen. Und er klingt bei dieser Lesung mitunter auch rau oder gar recht martialisch, aber das passt auch zum Inhalt.
Und Sie sagten, Dorothee Meyer-Karweg, dass Sandbrook auch etwas zur Vorgeschichte der Azteken erzählt. Was erfahren wir darüber?
Also nach diesem Einstieg geht Sandbrook im Zeitstrahl wieder zurück und erzählt von den ersten Völkern, die sich in Mittelamerika niederließen, dann von den Azteken, die die anderen Völker niederrangen und beherrschten und davon, dass diese dann hohe Tribute an die Azteken zahlen mussten.
Das erinnert ein bisschen an die Römer in vorchristlicher Zeit.
Ja, eben nur etliche Jahrhunderte später. Auch die Azteken hatten sehr beeindruckende Städte und bildeten auch eine hochkomplexe Gesellschaft. Auch von ihren Sitten, Gebräuchen und dem Alltagsleben erfahren wir hier. Und wir hören jetzt noch einen Ausschnitt von der Erziehung der Kinder. Jungs und Mädchen wurden sehr unterschiedlich behandelt. Das gilt schon für Dreijährige, hier am Beispiel von zweieigen Zwillingen.
Die zierliche, grauäugige Churchill verbringt die meiste Zeit zu Hause und lernt zu kochen und zu putzen, Mais zu mahlen und das Feuer zu hüten, zu spinnen und zu weben. Manchmal nimmt ihre Mutter sie auch mit nach draußen, doch meist nur, um an religiösen Ritualen teilzunehmen oder Blumen zum Tempel zu bringen. Quauquotl, kräftig und rundgesichtig, verbringt viel Zeit mit seinem Vater, der ihm Fischen, Rudern und das Schießen mit Pfeil und Bogen beibringt. Als er 6 wird, darf er alleine raus und mit den anderen Jungen die Straßen erkunden. Man jagt sich über die Höfe und kämpft zum Spaß miteinander. Wie immer haben jedoch alle guten Dinge ein Ende. Denn wie für ihre Altersgenossen heute gibt es auch für Quauquotl und Churchill kein Entrinnen vor dieser einen gefürchteten Gestalt, dem Lehrer.
Ja, also Mädchen lernten eher Hausarbeit, Jungs dagegen im Haus der Jugend rechnen, Kalender lesen und vor allen Dingen natürlich kämpfen. Und später in einer höheren Schule kamen dann noch Mathematik, Geschichte, Astronomie, Geografie, Religion und Recht dazu.
Jetzt haben wir hier ja sachliche Ausschnitte gehört, aber wenn man an die Azteken denkt, dann kommen einem auch so Themen wie Menschenopfer in den Kopf. Erzählt Sandbrook davon auch?
Ja, absolut. Das gehörte schlicht zur Religion. Den vielen Göttern mussten Opfer gebracht werden. Oft waren es Kriegsgefangene, aber auch Menschen der eigenen Bevölkerung, sogar auch Kinder. Die wurden getötet, das Herz aus dem Leib geschnitten, die Toten dann in den Tempel hinuntergestoßen. Über allem thronte eben der Herrscher, der gottgleich war.
Es war also ein sehr streng reglementiertes und brutales Gesellschaftssystem.
Das kann man so sagen. Und das wird hier auch alles sehr detailreich geschildert. Das muss man wissen. Das Hörbuch ist ja schließlich für 10-Jährige.
Ja, jetzt kamen dann die Spanier. Was erfahren wir dann über die Spanier?
Auch wieder sehr personalisiert erzählt das Sandbrook, und zwar anhand des Lebens von Hernán Cortés, der als schmächtiger Junge in Spanien auf dem Land aufwuchs, aber wild auf Abenteuer aus war und schließlich dann nach einigen Hindernissen in die neue Welt aufbrach. Sein Ziel war eben die Hauptstadt der Azteken. Dort traf er auf Montezuma. Und der war von 1502 bis zu seinem Tod 1520 der 9. Herrscher der Azteken. Beschrieben wird, wie die Spanier erst gastfreundlich aufgenommen wurden, aber mehr und mehr Missstimmungen aufkamen, unter anderem, weil die Spanier die Azteken missionieren wollten und eben, ja, wirklich unersättlich nach Gold waren. Schließlich entbrannten die Kämpfe und wegen der besseren militärischen Ausrüstung hatten die Azteken auf lange Sicht keine Chance. Schließlich wurde Cortés Generalgouverneur von Neuspanien, wie das Land jetzt genannt wurde.
Wie fällt denn der Gesamteindruck dieses Hörbuchs aus? Das ist ja ein Hörbuch, wir haben ja schon mehrfach gesagt, das sich an 10-Jährige richtet, aber sicherlich nicht so leicht zu hören ist.
Ja, das ist an sich schon eine sehr spannende Geschichte. Aber eben ob für 10-Jährige, da bin ich mir nicht so sicher. Es wird schon sehr viel Wert auf die kriegerische Auseinandersetzung gelegt und deren Brutalität wird sehr detailreich geschildert. Was ich aber gut finde, Sandbrook schlägt sich hier auf keine Seite. Also gut und böse sind wirklich auf beiden Seiten vertreten. Beide haben sich absolut nichts geschenkt. Alles in allem ist es ein wirklich interessantes, packendes Hörbuch. Auch wirklich gut gelesen, finde ich, aber definitiv nichts für zarte Seelen. Und ich würde sagen, eher was für 12-, 13-Jährige oder sogar noch Ältere.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karweg. Weltgeschichte, Weltgeschichten, der Untergang der Azteken, die Spanier erobern Amerika. So heißt das Hörbuch von Dominic Sandbrook, gelesen von Peter Lonzek. Eine MP3-CD, 9 Stunden 40 Minuten Laufzeit zum Preis von 15 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch im Verlag DAV. Und es ist übrigens auf den ersten Platz der HR2-Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche vom Juli gewählt worden. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und jetzt verabschieden sich Dorothee Meyer-Karweg, Christoph Schröder und Christiane Hillebrand.